Mein Thema heute ist Komm und Sieh. Und ich habe so ganz einfach mir einfach einen Text aus der Bibel genommen. Und den möchte ich mit euch ein bisschen beleuchten. Johannes 1, 35 bis 51. Am nächsten Tag stand Johannes abermals da, Johannes der Täufer, und zwei seiner Jünger. Und als er Jesus vorübergehen sah, sprach er: Siehe, das ist Gottes Lamm. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen: Was sucht ihr? Sie aber sprachen zu ihm: Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo wohnst du? Er sprach zu ihnen: Kommt und seht. Und sie kamen und sahen's und blieben diesen Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Einer von den Zweien, die Johannes gehört hatten und Jesus nachgefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden. Das heißt übersetzt der Gesalbte. Und er führte ihn zu Jesus. Als Jesus ihn sah, sprach er: Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen. Das heißt übersetzt Fels. Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa ziehen und findet Philippus und spricht zu ihm: Folge mir nach. Und Philippus aber war aus Bethsaida, der Stadt des Andreas und des Petrus. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm: Was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm: Komm und sieh. Jesus sah Nathanael kommen und sagt zu ihm: Siehe, ein rechter Israelit, an dem kein Falsch ist. Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, habe ich dich gesehen. Nathanael antwortete ihm: Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum. Du wirst noch Größeres sehen als das. Und er spricht zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und hinabfahren über dem Menschensohn. Ich habe einen Schalter vergessen, Charlie. Kannst du noch mal zum ersten Teil des Textes? Danke. Der Text kommt so ziemlich belanglos daher. Der eine findet den und der sagt zu dem und so viele Begegnungen, aber nicht irgendwie so doll was Besonderes, denkt man. Aber bei Johannes sind die Verse immer sehr verdichtet. Wir sind im ersten Kapitel und das erste Wort im Johannesbrief fängt gleich an: Das Wort ward Fleisch. Ja, also bei Johannes muss man immer erstmal stehen bleiben bei vielen Sätzen und sagen: Was meint er denn jetzt? Was steckt denn da drin? Wir sind im ersten Kapitel, also zuerst der große Prolog über Jesus, das Wort und das Licht. Und dann kommt Johannes der Täufer und jetzt landen wir hier bei Jesus. Und das Erste, was Jesus sagt, das erste Wort, was Jesus hier im Johannes sagt, ist: Was sucht ihr? Es kommen zwei von denen, die auch schon mit Johannes dem Täufer waren, kommen zu ihm und er fragt sie: Was sucht ihr? Jetzt könnte man ja denken, naja, das ist eine echte Frage. Jesus hat ja keine Ahnung, wer die sind. Aber bei Nathanael später merken wir, dass Jesus die Leute eigentlich schon immer kennt. Da sagt er zu Nathanael, als du unter dem Feigenbaum saßt. Und er fragt trotzdem, obwohl er uns kennt, auch unser Innerstes kennt, was sucht ihr? Warum fragt er das? Ich glaube, er fragt zuallererst, damit wir uns im Klaren sind, was wir suchen. Damals Andreas und der andere Jünger, aber wir auch. Was suchen wir eigentlich bei Jesus? Was sind unsere Beweggründe, dass wir da hingehen zu Jesus oder hier in den Gottesdienst? Was ist uns da so wichtig? Und die Frage ist nicht ganz leicht so schnell zu beantworten. Und es sind menschliche Beweggründe. Manchmal brauchen wir echt Hilfe von Jesus. Und es sind Beweggründe, mich als Christ, was möchte ich mit Jesus jetzt hier tun als Christ? Als Mensch und als Christ. Und dem Beweggründen auf die Spur zu kommen, da muss man immer sein eigenes Leben ein bisschen anschauen. Was ist dir im Moment so wichtig? Wofür verbringst du ganz viel Zeit? Wofür spendest du oder gibst du dein Geld aus? Welche Fragen und Sorgen gehen dir immer zu durch den Kopf? Das zeigt dir so ein bisschen, wie du tickst und was dir wichtig ist, welches deine Beweggründe sind. Die Jünger antworten nicht, sondern stellen eine Gegenfrage. Wo wohnst du? Wo ist deine Bleibe? Aber auch bei der Frage würde ich wieder ein bisschen weiter ausholen. Es meint nicht eine Adresse, nicht Friedrichstraße 18 wie bei uns. Ja, sondern was ist dein Hintergrund? Was hat dich geprägt? Was könnten wir bei dir, Rabbi, lernen? Und Jesus erklärt nichts. Er sagt nicht, wer er ist, was er mit ihnen vorhätte, was alles kommen könnte, sondern sagt einfach nur, komm und seht. Kommt und seht, findet selbst heraus, was ich mit euch vorhabe. Kommt und seht, was ich für euch bereit habe. Muss man selber kommen, muss man sehen. Und muss eigene Erfahrungen machen. Und dann heißt es im Text, und sie blieben diesen Tag bei ihm. Und es wird nichts erklärt. Was sie gemacht haben, was Jesus gesagt hat, nichts, nichts, nichts. Bleibt einfach offen, sie blieben diesen Tag bei ihm. Welche Erfahrung? Keine Ahnung. Aber nach diesem Tag, es muss was passiert sein, weil Andreas sofort zu seinem Bruder Petrus geht und ihn findet und ihn einlädt zu Jesus. Vielleicht hat ja Johannes das auch ganz offen gelassen, dass wir in diese Lücke unsere eigenen Erfahrungen mit Jesus reinlegen können. Du kommst zu Jesus und dann machst du Erfahrung. Und das ist nicht ein Weg, der für alle gleich ist. Jeder macht andere Erfahrungen. Und mit deinen Erfahrungen gehst du dann wieder zu den anderen und sagst, ich habe Jesus erlebt, komm und sieh du. Persönliche Erfahrung. Jetzt könntet ihr vielleicht denken, na, jetzt hängst du es aber ganz schön oben an. Aber ich glaube, persönliche Erfahrung haben viele von uns gemacht oder vielleicht alle. Ich weiß es nicht. Und ich denke an ganz kleine Erfahrungen mit Jesus und ich denke an große Erfahrungen mit Jesus. Da ist alles mit drin. Jeder hat Erfahrung mit Jesus. Und die, die so innerlich tief waren und so emotional waren, die wissen wir auch alle. ich werde jetzt 60, aber ich kann euch noch Erfahrungen von, als ich 13 war, erzählen, die ich mit Jesus gemacht habe. Kann mich erinnern an den Abend, wo wir bei einer Freizeit waren und wo ich mit 4 Mädels in einem Zimmer war. Ich war 13, es war eine Familie in Freizeit. Und wie die gesagt haben, geh doch und mach den Anfang mit Jesus. Und dann bin ich hingegangen und habe mit einer Frau, die mit uns da die Stunden gehalten hat, habe mit der gebetet und habe sozusagen mein erstes Mal so richtig feste Sache mit Jesus gemacht. Weiß ich heute noch. Emotional sehr wichtig für mich. Kann mich auch noch daran erinnern, wie ich eine ganz schwere Zeit hatte durch einen Unfall von meinem Bekannten und ich immer so gegen Gott opponiert habe. Wir waren in der Jugend oft zusammengesessen und ich konnte immer so richtig ablassen, na Gott hilft dir doch nicht. Hat's ja gerade erlebt. War ja einer umgekommen. Einer im Unfall gestorben. 18. Und ich war auch 18. Und irgendwann hat mich unser Pastor zur Seite genommen und er hat gesagt, ich glaube, wir müssen mal sprechen. Und dann haben wir gesprochen und lange gebetet. Und das war ein sehr, sehr intensives Gebet. Und ich kann mich heute noch erinnern, wo wir gekniet haben und wo wir gebetet haben. Und was das für eine tiefe Erfahrung für mich war. Und aus diesem Gespräch heraus hat sich sogar eine ganz andere Wendung für mein Leben gegeben. Danach bin ich in die Bibelschule gegangen. Nach dieser Erfahrung. Aber es gibt auch ganz kleine Erfahrungen. Ich denke so manchmal, wenn wir in unserem deutsch-iranischen Hauskreis zusammen sind und dann gibt es so viele kleine Alltagssachen, die bewältigt werden müssen an Anträgen und an Prüfungen und an Genehmigungen und was da alles ist. Ist ja ein Wust, was so die alles durchlaufen müssen, ja. Und wie wir für die einzelnen Sachen beten und dann einfach wieder dankbar sind, dass was geklappt hat. Dass einer wieder eine Prüfung geschafft hat, dass einer einen Job gekriegt hat, dass einer wieder ein Ja vom Amt gekriegt hat. Und das sind so kleine Erfahrungen und doch auch Erfahrungen mit Jesus. Und da macht die Masse das dann auch aus, dass wir, also auch wenn manche vielleicht hier nicht im Gottesdienst erscheinen, aber viele immer sagen, lasst uns noch beten. Dafür müssten wir noch beten. Also diese Erfahrung, kommt und seht, Erfahrungen selbst machen. Johannes lässt die Lücke, wir wissen nicht, was für eine Erfahrung Andreas und der andere Jünger gemacht haben. Bei Erfahrung musste ich an ein Wort denken von Karl Rahner, ein Theologe, der schon gestorben ist. Der hat einen Artikel geschrieben, der heißt Frömmigkeit heute und morgen. Ich kenne den Artikel nicht, ich kenne nur das Zitat, was ich euch jetzt vorlese. Der Fromme der Zukunft wird ein Mystiker sein, einer, der etwas erfahren hat. Oder er wird nicht mehr sein. Mystik, Mystikos, griechisch geheimnisvoll. Wikipedia erklärt Mystik als die Erfahrung der göttlichen Wirklichkeit. Und Rana sagt schon 1966, der Fromme, der Erfahrung hat, der wird bleiben, der andere wird nicht mehr sein. Der geht. Warum sollte er bleiben? Und wir erleben das jetzt im großen Maße, dass die Leute, die nur aus Tradition in der Kirche sind und keine Erfahrungen mit Jesus gemacht haben, die gehen. Warum sollten sie bleiben? Egal, ob du kleine oder große Erfahrungen mit Gott machst, die sind wichtig. Und auch, wir könnten jetzt sagen, ja, die Landeskirchen, ich habe gerade vor einer Woche gelesen, der Bund der EFG sagt die Zahlen 2019 80.000 Mitglieder in Deutschland und 2022 73.000 Mitglieder in Deutschland. Ist nicht so, dass es uns nicht betrifft. Leute gehen, wenn sie keine Erfahrung mit Jesus machen, wenn sie nicht irgendwo ja, Begegnung mit ihm haben, wenn es existenziell wird. Aber noch dazu eine mutmachende Zahl, 13% mehr Taufen bei den EFGs. Ist auch schön, oder? Die erste Frage also von Jesus war, was sucht ihr? Und dann lädt er ein, komm und sieh selber, mach Erfahrung. Und jetzt mache ich einen Einschub, der passt nicht zum Text. Die letzte Frage von Jesus im Johannesevangelium heißt, was geht's dich an? Und sie kommt aus einer Begegnung, wo Jesus schon auferstanden ist, mit Petrus spricht, der ja so ein Versager war, und sie sprechen miteinander und Jesus setzt ihn neu ein, du wirst der sein, der die Gemeinde leitet. Und dann sagt er ihm, du wirst schwere Zeiten haben, du wirst für mich leiden. Und Petrus, der steht neben Johannes, dem Jünger Johannes, und sagt, und der? Der auch? Der auch leiden? Und Jesus sagt zu ihm, was geht's dich an? Geht dich nichts an. Der andere geht dich nicht an. Geht dich nichts an. Du machst deine Erfahrung mit Jesus. Du gehst deinen Weg mit Jesus. Aber vergleich dich nicht mit dem anderen und versuch genau das zu erfahren oder das zu haben, was der andere hat. Das ist so ein bisschen typisch menschlich. Immer so zu sein und zu sehen, was der andere hat und auch zu haben. Aber Jesus macht es hier und sagt, für die Nachfolge stimmt das nicht. Du machst deine Erfahrung mit Jesus und der andere hat eine andere Erfahrung. Zweiter Teil.
Danke.
Im zweiten Teil, ihr seht schon, ich habe raus dick gemacht die Wörter findet, 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 findet. Das ist das auffällige Wort für mich gewesen. Andreas findet Petrus. Jesus findet Philippus. Und Philippus findet Nathanael. Was für mich dabei interessant war, sie waren wahrscheinlich auf der Suche nach jemandem, sonst würden sie ja nicht finden. Ohne Suchen nicht finden. War also nicht Andreas mal zufällig mit Petrus zusammengekommen und dann hat er ihm gleich mal was erzählt. Nein, er findet Petrus. Er möchte ihm das erzählen. Und hier kommt jetzt so ein kleiner Einschub, wo wir merken, dass sich in Andreas schon was verändert hat durch diese erste Erfahrung, Begegnung mit Jesus. Vorher hat er vom Rabbi gesprochen, jetzt spricht er schon vom Messias. Wir haben den Messias gefunden, den Gesalbten Gottes. Da merkt man schon, dass er irgendwie so eine Erkenntnis gekriegt hat, der ist nicht nur einfach ein Lehrer. Was ich auch interessant fand, war, dass Jesus selbst auch findet. Also Jesus ist auf der Suche nach Menschen, die sich einladen lassen. Und er findet Philippus. Und Philippus findet Nathanael. Und Nathanael, der kennt sich offensichtlich gut aus in den Schriften bei Mose und bei den Propheten, denn Philippus spricht ihn darauf an und sagt, wir haben den gefunden, von dem Mose und die Propheten geredet haben. Also da gab es schon eine gewisse Basis. Und Nathanaels Antwort, nachdem Philippus zu ihm gesagt hat, Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth, es kann aus Nazareth schon Gutes kommen. Ich finde, das ist das Vorurteil par excellence. Es kann aus Nazareth schon Gutes kommen. Nazareth war ein Kaff. Da war nichts. Nazareth wird nicht im Alten Testament erwähnt. Nazareth wird auch nicht in den jüdischen Schriften sonst, die haben ja so Kommentarschriften. Nazareth wird nicht erwähnt. War ein Kaff. Der hat recht gehabt. Es ist, pff, kann aus Nazareth kommen? Stell dir mal vor, es würde heißen aus Jerusalem oder aus Hebron, Stadt Abrahams, oder aus Bethlehem, Stadt von David, Nazareth. Da kann nichts Gutes kommen. Das Vorurteil, das wird uns auch immer begegnen. Wir haben schnell Vorurteile. Und ehrlich gesagt, heutzutage, wenn du einlädst in Kirche und Gemeinde, naja, also Kirche hat im Moment nicht den besten Ruf. Ich würde mal sagen, da haben die Leute relativ viel Vorurteile. Aber Philippus interessiert es gar nicht. Der lässt das Vorurteil einfach stehen und sagt, komm und sieh selber. Selber Erfahrungen machen, selber begegnen. Geht nur mit selber kommen. Komm und sieh. Und jetzt merkt ihr schon den zweiten Strang der Geschichte. Einmal sagt Jesus zu uns, komm und sieh, mach deine Erfahrung mit ihm. Leb mit ihm. Große und kleine Erfahrung. Und auf der anderen Seite sagt du zu jemandem, komm und sieh. Komm mit her. Und da gibt es, ich will jetzt nicht sagen, es muss nicht jeder hier in den Gottesdienst kommen. Vielleicht habt ihr einen Hauskreis. Nächste Woche ist der Tag des Gebets. Vielleicht kennt ihr irgendjemanden, den ihr einladen könnt und sagen, komm und sieh, lass dich doch mal drauf ein. Vielleicht auch jemand, der schon mal mit in der Gemeinde war und jetzt nicht mehr kommt. Komm und sieh. Gehört auf jeden Fall von Anfang an mit dazu, dieses Einladen. Unsere Kinder und Jugend, die können es immer ein bisschen besser als wir Erwachsenen. Aber es gehört für alle dazu, zu sagen, komm und sieh. Wir können nicht mehr zu dem sichtbaren Jesus einladen, aber wir können zu Jesu Leib einladen. Wir sind der Leib, er ist das Haupt. Wir sind die Glieder. Und die Einander-Worte, die Jesus gesagt hat, die kannst du auch nur im Miteinander leben. Also betet füreinander. Kannst du nur, wenn du die Leute kennst und wenn du von denen was weißt. Sorgt füreinander. Kannst du nur, wenn du jemanden kennst und wenn du weißt, was der für Hilfe braucht. Liebt einander. Kannst du auch nicht, wenn du vor deinem Computer sitzt und eine Predigt dir anhörst, hat sie dich vielleicht ermutigt, aber du hast keinen geliebt. Liebe geht nur, wenn du kommst und wenn du miteinander teilst. Und ermutigt einander schon gar nicht, wenn du zu Hause bleibst. Ladet ein und Gemeinschaft zu leben. Wir wissen alle, dass das kracht und knirscht und manchmal schwierig ist wie in der Familie. Und trotzdem ladet ein. Mit allen Ecken und Kanten der Gemeinde, wo uns irgendwas nicht passt. Oder trotzdem ladet ein. Komm und sieh war von Anfang an ein wichtiges Wort, um Jesus zu begegnen. Jetzt weiß ich, dass die Sache mit dem Einladen nicht leicht ist. Und ich habe überlegt, was mir gerade so eingefallen ist. Von früher ist mir eingefallen, ich war hier in der Gemeinde und ich habe gedacht, wer lädt denn hier eigentlich richtig gut ein? Und dann habe ich gedacht, Frieda. Frieda zottelt alle ihre Nichten und Neffen immer mit. Könnt ihr euch daran erinnern? Viele Jahre. Immer irgendjemand an Friedas Seite. Oder letztens habe ich mit Martina gesprochen, die ist heute nicht hier. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich das erzähle. Die hat letztens ihre Nachbarn eingeladen. Und zack, waren sie wieder beim Gespräch und eine Einladung für das Wochenende im September ist es. Ja? Ende September, die Marburger. Viele von unserer Gemeinde waren auch beim Marburger Kreis schon mal bei so einem Wochenende dabei. So die Grundlagen des Glaubens, nochmal richtig sich so Zeit nehmen, ein ganzes Wochenende lang dabei sein, mit Kind und Familie, alles möglich. und da wird herzlich eingeladen. Das war Martina letzte Woche. Dann fiel mir ein, jeder hat bestimmt irgendjemand, den er schon mal mitgebracht hat beim Einladen. Mir fiel ein, ich war ja in England vor jetzt schon ganz schön vielen Jahren. Und da war ich zweimal beim Alpha-Kurs dabei in England. Einmal in einer ganzen Gemeinde, da hat eine ganze Gemeinde einen Alpha-Kurs gemacht und einmal in einem Hauskreis. Und seitdem beobachte ich das aus der Ferne, übers Internet, was da so abläuft mit dem Alpha-Kurs in England. Und die Gemeinde, die das gegründet hat mit dem Alpha-Kurs, die machen jedes Jahr seit 1996 oder so haben die gestartet, oder 97, jedes Jahr zwei Alpha-Kurse. Und soll ich euch sagen, warum das funktioniert? Weil die Gemeinde einlädt. Nur deshalb. Sonst würde keiner da sein. Und ich meine jetzt wirklich alle. Ja, also nicht, wenn du keine Aufgabe hast in der Gemeinde, dann kannst du einladen. Sondern vom Pastor bis zum Kind, alle müssen einladen. Und dann sagen, komm und sieh selber. Das ist unsere Aufgabe. Aber ich weiß auch, letztens war Christen im Beruf in Weißenstadt und Matthias hat jemanden eingeladen und ist hingefahren. Ich war gerade nicht da und er kam nicht. Und ich habe letztens mit einem Mann aus dem Parkhotel gesprochen, der mich sogar angesprochen hat. Und er kam nicht. Er wollte eigentlich kommen, aber er kam nicht. Und das wird immer wieder so sein. Und wir wollen trotzdem weiter einladen und uns das von Jesus aufs Herz legen lassen. Nachfolge heißt immer auch Einladung, dass die anderen Jesus kennenlernen. Ich möchte enden mit einer kleinen Geschichte. Euch Mut machen, nicht aufzugeben, wenn ihr einladet und die Leute kommen nicht. Vor 90 Jahren ungefähr passiert. Es ist die Geschichte, jetzt brauche ich die letzte Folie. Von Albert McMakin. Albert arbeitet bei einem Farmer. Um 2.30 Uhr wird er geweckt zum Kühlmelken. Er, sein Vater, seine Brüder und noch ein paar Jungs, die bei dem Farmer Mr. Graham arbeiten. Ziemlich früh, aber erst müssen die Kühe gemolken werden und dann gibt's Frühstück. Vorher nicht. Es ist 1934. 1929 war die große Depression in den USA. Viele Banken haben geschlossen, leider auch die Bank des Farmers Mr. Graham. Alles Geld war weg, Bank war zu. Aber es ging jetzt langsam wieder bergauf. Und ehrlich gesagt, young Albert, 24 Jahre alt, hat sich nicht viele Gedanken gemacht um Banken und Wirtschaft und so. Er hat seine Arbeit gesehen und wollte Lohn haben. Das war ihm das Wichtigste, denn er hatte sich so einen alten Truck gekauft. Und für den Truck brauchte er Benzingeld. Ganz einfach. Wenn du fahren willst, musst du verdienen, Benzingeld. Aber noch was anderes war in sein Leben gekommen. Er hatte sich bekehrt. Er hatte ganze Sache mit Jesus gemacht. Und jetzt hat er irgendwie von Anfang an verstanden, komm und sieh ist wichtig, ich muss die anderen einladen. Und weil er einen Truck hatte, konnte er ja da hinten auf dem Truck viele Leute sitzen lassen. Und es war eine Evangelisation von einem Wanderprediger in einem Zelt mit Dr. Mordecai Ham. Toller Name für so einen Wanderprediger, oder? Mordecai Ham. Und echt viele ließen sich einladen. Nur sein Kumpel nicht. Der war noch nicht ganz so alt wie er. Der war der Sohn des Farmers. Der hatte keine Lust. Der Farmer, die hatten ein frommes Elternhaus. Er kannte Gebet und Gottesdienst. Das kannte er alles. Ah, Evangelisation, nee. Lieber die Mädchen in der Stadt. Lieber ausgehen, ja, viel besser. Aber Albert McMakin gab nicht auf, lud ihn immer wieder ein Und dann hat er sich überlegt, wie kann ich den einladen? Und dann hat er ihm angeboten, pass auf, wenn du heute Abend den Truck fahren kannst, kommst du dann mit? Und bei jungen Männern funktioniert sowas ja manchmal, ja. Er hat sich also einladen lassen, durfte den Truck fahren, hat sich mit in die Evangelisationsveranstaltung gesetzt und hat sich an diesem Abend bekehrt, hat sich zu Jesus gewendet. Und viele von euch kennen ihn. Er war damals 16 und er heißt Billy Graham, der Sohn des Farmers. Albert McMakin kennt doch keiner. Also, wir wissen es nur aus der Geschichte von Billy Graham. Wir wissen niemand, der gestorben ist, was bei dem im Leben noch passiert ist. Aber dass der eingeladen hat, sagt mir jetzt nicht, dass das nicht wichtig war. Billy Graham ist einer der größten Evangelisten der Welt, man sagt, dass er zu den meisten Menschen gesprochen hat und dass sich ganz viele bei ihm bekehrt, also nicht zu ihm, sondern zu Jesus bekehrt haben. Soll euch Mut machen, einzuladen und zu sagen, komm und sieh.